Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich darf ganz herzliche Grüße mitbringen aus der Gemeinde in Gießen. Wir freuen uns sehr über die Arbeit hier und unterstützen euch auch immer wieder im Gebet. Ich bin froh, nach längerer Zeit mal wieder hier sein zu dürfen und möchte mit euch heute auf einen Abschnitt hören aus Gottes Wort, aus Apostelgeschichte 17. Und wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne mit mir aufschlagen. Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Während aber Paulus in Athen auf sie, das sind seine Begleiter, seine Helfer, auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazukamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren, deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich nochmals darüber hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die Botschaft von Jesus, die trifft auf offene Skepsis. Und so eine Skepsis gegenüber Jesus, die äußert sich unterschiedlich. Ja, manche zucken mit den Schultern, wollen damit nichts zu tun haben. Andere springen voll drauf an und machen die Botschaft lächerlich, spotten darüber. Und dann gibt es sogar die, die offen feindlich sind gegen das Evangelium. Das, was du sagst, ist falsch, das ist provokativ, das ist gefährlich. Und es sind verschiedene Reaktionen, die alle eine Sache gemeinsam haben. Die Menschen sind skeptisch gegenüber Jesus. Und in dieser Geschichte sehen wir, wie Paulus mit der Botschaft von Jesus auf solche skeptischen Menschen trifft. Seitdem das hier passiert ist, sind fast 2000 Jahre vergangen. Die Kultur hat sich geändert, die technische Entwicklung ist vorangeschritten, die Weltanschauungen sind heute anders, als sie damals waren. Aber es gibt eine Sache, die hat sich in den vergangenen 2000 Jahren nicht geändert. Auch heute noch ist ein großer Teil unserer Gesellschaft skeptisch gegenüber Jesus. Das Geniale an dieser Geschichte ist, wenn wir uns das anschauen, ist, wie genial sie in unsere, auch in unsere skeptische Zeit heute hineinspricht. Denn was passiert hier? Paulus kommt nach Athen auf seiner Missionsreise und Athen ist eine besondere Stadt. Ja, für einige Jahrhunderte war Athen die politische Metropole des gesamten Mittelmeerraums. Aber diese Zeiten sind, als Paulus hier in die Stadt kommt, längst vorbei. Seit über 200 Jahren ist Athen Teil des Römischen Reiches. Und politisch ist Athen damit kaltgestellt. Das Machtzentrum der Welt liegt in Rom. Aber in einem anderen Sinn ist Athen immer noch die Hauptstadt der Welt. Es ist nämlich die Hauptstadt der Philosophie und der Weltanschauungen. Athen ist nicht die Hauptstadt der Macht, aber die Hauptstadt des Denkens. Ein besonderes Symbol dafür ist die Philosophische Akademie. Die ging auf den Philosophen Platon zurück, war zu dem Zeitpunkt schon über 400 Jahre alt. Und in dieser Akademie wurden Jahrhunderte alte Philosophien gelehrt. Männer kommen aus dem gesamten Mittelmeerraum zusammen nach Athen, um zu lernen und zu diskutieren. Und so ist Athen die Welthauptstadt der Ideen. Und an einem Tag kommt Paulus in diese Stadt und ist alleine unterwegs. Seine Begleiter, die sind noch an den Orten, wo er vorher war, geblieben. Und ich bin mir ziemlich sicher, erstmal hat niemand bemerkt, dass da ein weiterer Reisender in die Stadt kommt. Und Paulus macht das, wie er es eigentlich immer macht, er geht als erstes in die Synagoge. Und die erste große Überraschung ist, in der Synagoge scheint alles ganz friedlich abzulaufen. Ja, wer die Apostelgeschichte ein bisschen kennt, weiß, normalerweise ist es so gewesen, Paulus geht in die Synagoge, predigt dort für einige Wochen und irgendwann spaltet sich die Synagoge in die, die Jesus glauben und die, die Jesus ablehnen. Und die, die Jesus ablehnen, die fangen dann normalerweise an, Paulus zu verfolgen, teilweise ihn zu verleumden, dafür zu sorgen, dass er ins Gefängnis kommt oder ihn sogar zu steinigen. Aber hier läuft alles ganz friedlich. Der große Knall in Athen kommt erst, als die Botschaft von Paulus auf die griechischen Philosophien trifft. Vers 17. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen. Ja, also scheint nichts passiert zu sein. Und dann... Und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazukamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Ja, was wir hier sehen, ist Skepsis pur. Und ich habe eben die Frage gestellt, welche Zeit beschreibt das? Ja, definitiv das, was Paulus vor 2000 Jahren in Athen erlebt hat, wie wir in Vers 18 sehen. Aber ich glaube, es beschreibt ziemlich gut auch unsere heutige Zeit. Es gibt da Unterschiede. Ja, damals zum Beispiel war Jesus für die Menschen der absolut Neue und Fremde. Heute ist Jesus der Alte, der, den wir aufgeklärten Europäer doch längst hinter uns gelassen haben. Aber die Skepsis ist trotzdem ganz ähnlich. Ja, von Schulterzucken bis zu offener Aggressivität, das sind die Reaktionen der allermeisten Menschen auf Jesus. Und dazu kommt diese Überzeugung, die auch damals in Athen da war, dass irgendwie jeder Mensch seine eigene Weltanschauung haben sollte, seine eigene Wahrheit. Ja, die Skepsis wird also durch den Pluralismus gefördert. Und es sind genau diese Skeptiker, die Paulus mit der Wahrheit von Jesus hier konfrontiert. Und ich bin davon überzeugt, dass wir von diesem Gespräch und dieser Predigt von Paulus sehr viel für heute lernen können. Mein Thema lautet, wie wir eine skeptische Welt mit Gott konfrontieren können. Wir wollen uns vier Dinge anschauen, die dafür wichtig sind. Erstens, verstehe die Feindschaft gegen Gott. Zweitens, verwende das Wissen über Gott. Drittens, verdeutliche das Wesen Gottes. Und viertens, verkündige die Umkehr zu Gott. Ja, wenn ihr heute euch christliche Bücher sucht, die das Thema behandeln, wie schaffe ich es, so den skeptischen Menschen von heute mit dem Evangelium zu erreichen, dann sind diese Bücher sehr schnell bei dieser Begebenheit von Paulus in Athen. Und ich glaube, völlig zu Recht. Ja, wir haben schon gesehen, die Gemeinsamkeiten zwischen den Athenern damals und dem typischen Deutschen von heute, die sind wirklich erstaunlich. Und doch gibt es viele von diesen Büchern, die, glaube ich, eine entscheidende Sache übersehen. Häufig stellen sie nämlich diese Geschichte so dar, als würde Paulus mit den Athenern so auf gleicher Augenhöhe sprechen. Sie treffen sich zu so einem Art neutralen Austausch ihrer Ideen, so eine Art antiker Stammtisch. Und die Botschaft ist dann, ja, da gibt's den Markt der Weltanschauungen und als Christen sollen wir unsere Sache präsentieren. Und wenn wir dann die besten Argumente haben und weil wir ja die besten Argumente haben, da werden wir deswegen hier und da Menschen überzeugen. Und ich glaube, daran ist einiges richtig. Ja, wir sollen unseren Glauben freundlich und gewinnbringend weitergeben und verteidigen. Aber ich glaube, einige dieser Ansätze übersehen, dass das Christentum eben nicht eine weitere Weltanschauung unter vielen ist. Sondern gerade weil das Christentum wahr ist und diesen Wahrheitsanspruch auch ganz klar vertritt, führt es zu einem offenen und klaren Gegensatz zu allen anderen Weltanschauungen. Oder anders formuliert, die anderen Weltanschauungen sind nicht nur anders, sie sind nicht nur falsch, sie sind offene Feindschaft gegen Gott. Das ist mein erster Punkt. Verstehe die Feindschaft gegen Gott. Ja, was wir hier in Athen erleben, das ist keine Eskalation wie in den Städten vorher. Aber es ist eben auch kein netter Austausch über nebensächliche weltanschauliche Unterschiede. Ja, von Anfang an wird deutlich, da ist ein tiefer Graben zwischen der Wahrheit des Evangeliums und der Lüge aller anderen Weltanschauungen. Und zwar von beiden Seiten. Ja, aus der Perspektive der Wahrheit sehen wir das gleich im ersten Vers, in Vers 16. Während Paulus in Athen auf seine Begleiter wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Das Erste, was wir erfahren, ist, Paulus kommt in die Stadt und ist richtig wütend. All die Götzenbilder und Götzenaltäre sind der sichtbare Ausdruck der falschen Weltanschauungen, die in Athen zu Hause waren. Und wir sehen hier schon, die anderen Weltanschauungen sind eben nicht nur anders, sie sind Götzendienst. Sie sind ein Verstoß gegen das erste Gebot. Und aus der Perspektive der anderen Weltanschauungen sehen wir das in Vers 19, diese Feindschaft. Und sie, also die Philosophen, ergriffen ihn, Paulus, und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Ja, das Wort, was wir hier lesen für ergreifen, das, was sie mit Paulus hier gemacht haben, das wird in anderer Stelle in der Apostelgeschichte dafür verwendet, dass Paulus gefangen genommen wird. Hier wird er zwar nicht gefangen genommen, aber es wird doch deutlich, sie legen ihm auch nicht einfach freundlich so die Hände auf die Schultern und sagen, komm mal mit, wir wollen mal bei einem Bierchen diskutieren, sondern es herrscht eine angespannte Stimmung. Ja, sie zerren und schieben ihn auf den Areopag, auf diesen Hügel in Athen, wo eben die wichtigen Fragen diskutiert werden. Sie sind neugierig, sehen wir in Versen 20 und 21, aber sie sind nicht neutral, sondern sie kommen feindselig, eben skeptisch. Beide Seiten, Paulus und die Athener, die wissen, wir treffen uns hier nicht zum Kaffeekränzchen. Ja, wir diskutieren hier nicht darüber, ob die Burger bei McDonald's oder bei Burger King besser schmecken. Es geht hier um wahr und falsch. Es geht hier um die Freundschaft und die Feindschaft gegenüber Gott. Es gibt einen Graben, der erstmal da ist. Und weißt du, dieser Graben, der erklärt, warum vielleicht Freunde oder Familienmitglieder von dir es völlig okay finden, wenn du mit Yoga anfängst oder dir eine Buddha-Statue in den Vorgarten stellst oder sowas, aber ein wirkliches Problem haben mit deinen christlichen Überzeugungen. Ja, dieser Graben erklärt auch, warum die christlichen Fundamente und Werte unserer Kultur zunehmend mit Füßen getreten werden, während der Islam von so vielen auf Händen getragen wird. Ja, diese Welt ist kein Markt der Weltanschauungen, wo die Weltanschauung mit den besten Argumenten automatisch gewinnt. In dieser Welt gibt es die Wahrheit und es gibt viele Lügen. Und dazwischen ist ein tiefer Graben, den nur der Heilige Geist überwinden kann. Und das müssen wir uns klar machen, ja? Wenn wir mit unseren Familienmitgliedern oder Kommilitonen oder Klassenkameraden oder Nachbarn oder Freunden über Jesus reden, Sei nicht überrascht, wenn sie es nicht positiv aufnehmen. Das ist irgendwo normal. Und auf der anderen Seite, es ist auch normal, wenn dich die Gottlosigkeit unserer Gesellschaft richtig aufregt. Ja, vielleicht denkst du manchmal, als Christ darf ich niemals wütend sein. Darfst du. Nur eben auf die richtigen Dinge. Ja, es ist normal, wenn es dich aufwühlt, dass dein König lächerlich gemacht wird. Es ist normal, wenn es dich aufregt, dass seine Schöpfungsordnungen mit Füßen getreten werden. Es ist normal, wenn es dich aufregt, dass die Leute eher bereit sind, den größten Blödsinn zu glauben, als sich ihrem Schöpfer zu unterwerfen. Ja, sogar das Gegenteil ist wahr. Wenn es dich völlig kalt lässt, dass unsere Kultur so gottlos ist, wenn es dir egal ist, dann solltest du dir Gedanken machen. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und wenn wir etwas von seiner Eifersucht widerspiegeln, ja, wenn wir dem offenen Götzendienst in unserer Gesellschaft begegnen, dann stimmt etwas nicht. Wichtig ist nur, ja, es sollte uns wütend machen, aber wir sollten den Zorn darüber nicht an den Menschen auslassen. Petrus ermahnt uns, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Dann fügt er hinzu, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wir sehen das auch hier. Ja, schau mal, wie Paulus die Athener anspricht. Zur Erinnerung, er ist richtig wütend, richtig zornig über den Götzendienst. Sie sind zornig über ihn und zerren ihn unsanft auf diesen Hügel. Und wie beginnt er seine Rede? Vers 22. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Ja, das ist ungefähr das Freundlichste, was Paulus in dieser Situation sagen konnte. Ja, keine Frage, Paulus kommt jetzt in seiner Predigt sehr deutlich auf die Unterschiede zwischen der Wahrheit und der Lüge zu sprechen. Der ganze Paulus mit seinem Denken und seinen Emotionen hat diese Unterschiede, diesen Graben voll und ganz erfasst. Und trotzdem begegnet er hier diesen Menschen maximal freundlich. Bist du dir im Klaren darüber, wie tief dieser Graben ist? Und ist dir gleichzeitig bewusst, wie wichtig es ist, wie du mit den Menschen sprichst, die auf der anderen Seite des Grabens stehen? Ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der du in dieser Welt immer wieder stehst, vor der wir alle in dieser Welt immer wieder stehen. Einerseits die klare Überzeugung zu haben und das auch klar und unmissverständlich rüberzubringen und andererseits eben den Menschen freundlich zu begegnen. Ja, wie Petrus es sagt, mit aller Sanftmut und Ehrerbietung. Paulus beginnt seine Predigt also sehr freundlich. Aber das ist nicht alles. Auch während seiner Predigt knüpft er immer wieder an die Überzeugungen der Athener an. Und das zeigt uns etwas Zweites darüber, wie wir eine skeptische Welt mit Gott konfrontieren können. Das Zweite ist, verwende das Wissen über Gott. Wir haben gesehen, zwischen der christlichen Weltanschauung und allen anderen Weltanschauungen gibt es einen tiefen Graben. Und trotzdem ist nicht alles an den anderen Weltanschauungen falsch. Andere Philosophien oder Religionen sind oft in einigen Bereichen richtig, dafür aber in anderen falsch. Deswegen gibt es diesen tiefen Graben zum Christentum. Aber das bedeutet auf der anderen Seite auch, es gibt immer wieder Punkte in der Weltanschauung anderer Menschen, an die wir anknüpfen können. Und genau diese Punkte verwendet Paulus hier in seiner Predigt vor den Athenern, Vers 23. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben steht, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Die Athener haben zwar die falschen Götter angebetet, aber immerhin, sie haben überhaupt angebetet. Und irgendwie wussten sie intuitiv, dass es mehr geben muss als ihre zahlreichen Götter. Deswegen haben sie diesen anderen Göttern einen Altar gebaut nach dem Motto, da muss es auf jeden Fall noch mindestens einen Gott mehr geben. Wir kennen ihn nicht, also bauen wir ihm sicherheitshalber mal noch einen Altar. Und später in seiner Predigt zitiert Paulus dann sogar zweimal griechische Dichter. Vers 28. Denn, Zitat 1, in ihm, also in Gott, leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, Zitat 2, denn auch wir sind von seinem, gemeint ist Gottes, Geschlecht. Ja, das waren jahrhunderte alte Zitate von bekannten griechischen Dichtern. So ein bisschen so, wie wenn wir heute Goethes Faust zitieren oder so. Sätze, die die meisten Leute einfach kennen. Und diese griechischen Dichter haben Aussagen über Gott getroffen, in ihrem Fall über Zeus, den höchsten griechischen Gott. Und Paulus knüpft daran an. Er sagt im Prinzip, der Gott, über den eure Dichter das gesagt haben, den gibt's nicht. Aber dafür ist ihre Aussage wahr über den wahren Gott, den ich euch jetzt predige. Ja, seht ihr, wie Paulus an dem Weltbild, an dem Wissen der Athener anknüpft und es dann von da aus auf den Kopf stellt? Wieso funktioniert das? Wir haben eben von der Feindschaft der Weltanschauung gehört. Entweder Wahrheit oder Lüge. Warum geht dieses Anknüpfen? Der Grund ist, weil jeder Mensch, auch wenn er gegen Gott rebelliert, immer noch Spuren des Ursprünglichen mit sich rumträgt. Jeder Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Und den Menschen, die Gott nicht kennen, ist dieses Bild zwar ruiniert, aber selbst wenn wir so eine Burgruine sehen, die völlig zerfallen ist, gibt sie uns doch noch so einen Eindruck von dem, wie herrlich und wie wunderschön diese Burg oder dieses Schloss mal war. Und genauso ist es mit uns Menschen. Jeder Mensch hat eine Ahnung, ein Wissen über Gott, obwohl er gegen Gott rebelliert. Wie sieht diese Ahnung aus? Wir haben eben Römer 1 gelesen. Da erklärt Paulus, jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. Menschen, die ihn leugnen, unterdrücken dieses Wissen, aber sie wissen es trotzdem. Und ebenfalls in Römer 1 erklärt Paulus, jeder Mensch ist ein Anbeter. Da kommt kein Mensch raus. Jeder Mensch betet einfach an. Und wer nicht den wahren Gott anbetet, der betet irgendwas anderes an. In Römer 2 erklärt Paulus, dass jeder Mensch immer noch so ganz grundsätzlich weiß, was richtig und was falsch ist. Ja, durch sein Gewissen, da hat Gott das Gesetz, seine Gebote, seine Maßstäbe in das Herzen jedes Menschen geschrieben. Und dazu kommt, jeder Mensch lebt einfach mal in Gottes Welt, da kommen wir auch nicht raus. Und diese Welt hat Gott nach seinen Schöpfungsordnungen geordnet. Da können Menschen gegen rebellieren, aber sie kommen da nicht raus. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Im November letzten Jahres wurde ja dieses neue Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet vom Deutschen Bundestag. Es erlaubt den Menschen, einmal im Jahr das eigene Geschlecht zu wechseln. Ja, das steht im klaren Widerspruch zu den Schöpfungsordnungen Gottes. Gott hat den Menschen schließlich als Mann und als Frau geschaffen. Und bei uns in der Gemeinde in Gießen hat dann an dem Sonntag, nachdem das passiert ist, einer aus unserer Gemeinde nach dem Gottesdienst kurz so ein bisschen was zu den Hintergründen erklärt, weil er sich damit beschäftigt hat. Und an einer Stelle in seiner Erklärung hat er uns erklärt, dass er festgestellt hat, dass die Politiker ihr eigenes Gesetz nicht so richtig ernst nehmen. Denn es gibt dann Stellen in dem Gesetz, die sagen dann, naja, es gibt immer noch dann gewisse Bereiche des Lebens, da gilt jetzt nicht das gewechselte Geschlecht, sondern immer noch das ursprüngliche biologische Geschlecht. Zum Beispiel bei Schwangerschaften, beim Thema Stillen, bei Umkleideräumen oder beim Militärdienst. Ich habe mich dann so gefragt, okay, warum ziehen die Verantwortlichen dieses Denken nicht einfach konsequent durch? Warum diese Ausnahmen? Und als ich drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass sie mit diesem Gesetz zwar offen gegen Gottes Schöpfungsordnungen rebellieren, aber sie kommen eben aus Gottes Schöpfung nicht raus. Und sie kommen auch aus seinen Schöpfungsordnungen nicht raus. Und deswegen können sie ihre Rebellion gar nicht bis zum Ende durchziehen. Was sehen wir daran? Jeder Mensch weiß grundlegende Dinge über Gott und lebt nun mal in Gottes Welt. Dass Gott existiert, dass man ihn anbetet, was vor ihm richtig und falsch ist und wie diese Welt als Gottes Welt nun mal einfach funktioniert, das weiß jeder Mensch in Grundzügen. Und an dieses Wissen kannst du anknüpfen. Genau das sehen wir hier bei Paulus, der den Athenern zeigt, ihr und eure Dichter, ihr habt irgendeine Ahnung von Gott. Der Inhalt, wie ihr das füllt, das ist zwar falsch, aber die Ahnung, die ihr habt, die ist richtig. Und er knüpft dann diese Ahnung an, um ihnen die gute Nachricht von Jesus zu sprechen, zuzusagen. Wie kann es heute aussehen, wenn wir versuchen, das Wissen, was unser Gegenüber hat, berücksichtigen wollen? Vielleicht kennst du jemanden, der eine tiefe Sehnsucht hat. Und dieser jemand, der kennt Gott nicht, aber er versucht, diese Sehnsucht zu stillen. Und je länger es geht, auf umso ungesündere Weise. Und du zeigst dieser Person dann liebevoll, dass das Problem nicht die Sehnsucht ist. Ja, wir haben alle diese Sehnsüchte, weil wir eben Geschöpfe Gottes sind. Sondern dein Problem ist, wo du hingehst, um diese Sehnsucht zu stillen. Denn nur bei dem wahren Gott kommt dein Herz wirklich zur Ruhe. Ja, hier wird die Sehnsucht dieses Menschen zum Anknüpfungspunkt. Oder du lernst jemanden kennen, der tief in der Esoterik drin ist. Und du machst dieser Person deutlich, du, wie du glaube ich auch, dass es viel mehr gibt als diese messbare materielle Welt. Das ist dann der Anknüpfungspunkt. Und von da aus kannst du dann weitergehen und die Wahrheit und die Schönheit der unsichtbaren Welt aufzeigen, aber nicht der unsichtbaren Welt der Esoterik, sondern der unsichtbaren Welt, in der Jesus König ist. Es gibt unzählige Wege, je nachdem, was dein Gegenüber glaubt, woran du anknüpfen kannst. Selbst wenn dein Gegenüber erstmal dem Christentum total skeptisch gegenüber ist. Und es ist super, dass es diese Möglichkeiten gibt und wir sollten sie benutzen. Und gleichzeitig dürfen wir sie nicht überschätzen. Diese Dinge sind nämlich genau das. Sie sind Anknüpfungspunkte. Sie sind Brücken zum Eigentlichen. Und beim Eigentlichen geht es dann von vielleicht manchen äußerlichen Gemeinsamkeiten hin zu den tatsächlichen Unterschieden. Und der zentrale Unterschied zwischen der christlichen Wahrheit und allen anderen Weltanschauungen, das zeigt Paulus uns hier, ist das Gottesbild. Was mein dritter Punkt verdeutliche, das Wesen Gottes. Der Hauptteil der Predigt, die Paulus hier hält, geht über Gott und über sein Verhältnis zu uns Menschen. Und Paulus beleuchtet hier zwei Seiten Gottes. Einmal den von dieser Welt unabhängigen Gott, den allmächtigen, unsichtbaren, erhabenen Gott. Vers 24, er ist der Herr des Himmels und der Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Vers 25, er lässt sich nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde. Vers 26, er regiert über Orte und Zeiten dieser Welt. Vers 29, Gott ist nicht aus Gold oder Silber oder Stein, kein Gebilde menschlicher Erfindung. Nein, er hat den Menschen sich ausgedacht und ihn gemacht. Warum stellt Paulus hier so ausdrücklich die Größe, die Erhabenheit, die Unabhängigkeit Gottes dar? Weil viele Athener Stoiker waren. Ja, wir lesen das in Vers 18. Und diese Stoiker, die haben geglaubt, dass es eine Art göttliche Weltseele gibt, die in uns allen drin ist und in der ganzen Welt drin ist. Irgendwie ist alles göttlich. Es besteht kein wirklicher Unterschied zwischen Gott und der Schöpfung. Denn solche Weltanschauungen nennt man pantheistisch. Und soviel ich weiß, gibt es heute keine Stoiker mehr. Aber es gibt nach wie vor pantheistische Weltanschauungen, auch 2000 Jahre später. Ja, die fernöstlichen Religionen, Buddhismus und Hinduismus, die funktionieren so. Und übrigens auch die grüne Ideologie, die von Mutter Erde oder Mutter Natur ausgeht und hinter der Klimapolitik des Westens steht. All das sind pantheistische Weltanschauungen und gegen diesen Pantheismus, gegen dieses, ja eigentlich ist Gott Teil dieser Welt, Gegen all das betont Paulus, nein. Gott ist der Erhabene, der allmächtige Schöpfer. Er steht erhaben und unabhängig über dieser Schöpfung. Das richtet sich natürlich damals gegen die Stoiker, andererseits aber auch gegen die Athener, die diese ganzen Götzenstatuen aufgestellt haben und geglaubt haben, ich kann Gott irgendwie in eine Statue oder in ein Bild pressen. Aber Paulus, der betont nicht nur die Unabhängigkeit und die Erhabenheit Gottes, sondern auch eine zweite Seite Gottes, nämlich die persönliche Nähe unseres Gottes. Denn es gab in Athen nicht nur Stoiker, sondern es gab auch die Epikureer, von denen lesen wir auch in Vers 18. Ja, für die Stoiker, wir haben das gesehen, war Gott irgendwie Teil dieser Welt. Für die Epikureer waren die Götter so weit weg, dass wir mit ihnen nichts zu tun haben und sie sich nicht für uns interessieren. Die Epikureer waren keine Pantheisten, sondern praktisch gesehen waren sie Atheisten. Wir haben gesehen, die Stoiker, die haben in unserer heutigen Zeit Parallelen mit den fernöstlichen Religionen, auch hier mit der Öko- und Klimareligion hier im Westen. Die Epikureer haben eher Gemeinsamkeiten, ich nenne es mal mit dem Durchschnittsdeutschen von heute. Der sagt sich, vielleicht gibt es einen Gott, aber mit dem habe ich nicht viel zu tun. Nach dem Tod ist wahrscheinlich eh alles aus. Deswegen versuche ich, das Maximum an Spaß und Erfüllung aus diesem Leben hier rauszuholen. Und diesen Epikureer verkündet Paulus jetzt die Nähe Gottes, Vers 26. Der Gott, der die Menschen gemacht hat, der kümmert sich um die Menschen. Und gleichzeitig sind wir Menschen ihm gegenüber verantwortlich. Wir sollen ihn suchen, Vers 27, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn in ihm leben, weben und sind wir. In Epikureern predigt Paulus also den Gott, der uns trotz seiner Größe nahe kommt, der sich für uns interessiert und dem wir umgekehrt verantwortlich gegenüber sind. Was passiert hier also? Paulus spricht über das Wesen Gottes und die Beziehung Gottes zu uns Menschen. Und er stellt damit die Weltanschauung von all den verschiedenen Philosophien auf den Kopf. Wenn es um die Größe und Erhabenheit Gottes geht, da haben die Stoiker vermutlich heftig den Kopf geschüttelt und die Epikureer waren einigermaßen einverstanden. Bei der Nähe Gottes war es vermutlich genau andersrum. Der wahre Gott, unser Gott, ist ein Gott, der gleichzeitig souverän und allmächtig alles unter seiner Kontrolle hat und über dieser Schöpfung steht und gleichzeitig der Gott, der sich nicht zu schade war, Staub in die Hände zu nehmen und uns daraus zu formen. Der sich nicht zu schade ist, dich und mich auf seinen Armen zu tragen und sich um uns zu kümmern. Der Gott, der sich nicht zu schade ist, selbst Mensch zu werden, um uns zurück in die Gemeinschaft mit sich selbst zu bringen. Seht, das ist unser Gott. Der Gott, der immer noch derselbe ist wie damals vor 2000 Jahren, als Paulus ihn in Athen gepredigt hat. Wie reagieren die Athener? Ja, die hören sich das alles halbwegs geduldig an, mit ihren völlig unterschiedlichen Gottesbildern, bis irgendwann Paulus das Fass zum Überlaufen bringt. Irgendwann in seiner Predigt fängt er nämlich an, über die Auferstehung von Jesus zu reden, Ende 5, Vers 31. Und das geht gar nicht. Denn die verschiedensten griechischen Philosophien, die waren zwar völlig unterschiedlich, wir haben das gesehen, aber eine körperliche Auferstehung, das ging für sie alle nicht. Ja, aus völlig unterschiedlichen Gründen. Die Stoiker haben an Reinkarnation, also Wiedergeburt, geglaubt, ähnlich wie die Buddhisten heute. Also keine Auferstehung. Für die Epikureer kam das große Nichts nach dem Tod, keine Auferstehung. Und für wieder andere war der Tod die Erlösung vom Körper. Ja, also wenn man wirklich mit einem neuen Körper aufersteht, war das für sie ein Rückfall in schlimme alte Zeiten, wo man noch einen Körper hatte. Die haben sich danach gesehnt, einfach den Körper loszuwerden. Tatsache ist, egal was für eine Weltanschauung sie hatten, als Paulus von der Auferstehung angefangen hat, hat das sie plötzlich alle provoziert. Und auch hier sehen wir wieder diese Feindschaft, die wir in Punkt 1 gesehen haben. Es ist eben kein netter Austausch über unterschiedliche Meinungen. Die Reaktionen sind so lautstark, dass Paulus nicht weiterredet, sondern einfach weggeht, Vers 33. Ja, es geht um Wahrheit und Lüge. Es geht sogar um Leben und Tod. Denn der allmächtige und doch persönliche Gott, dieser souveräne und doch fürsorgliche Gott, der wird eines Tages alle Menschen zum Gericht zusammenrufen. Und dann wird sich jeder nach seinem Tod vor ihm verantworten müssen. Und deswegen geht es bei unserer Botschaft auch nicht nur darum, dass wir den Menschen eben sagen, wie Gott so ist, sondern dass wir sie konkret auffordern, von ihrem falschen Weg umzukehren, bevor es zu spät ist. Vers 30, zweite Hälfte. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun. Das ist mein vierter und letzter Punkt. Verkündige die Umkehr zu Gott. Nochmal Vers 30, zweite Hälfte. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. An diesem Tag entscheidet sich, wo jeder Mensch die Ewigkeit verbringen wird. Aber die eigentliche Entscheidung, die fällt schon lange vorher. Denn entweder du folgst irgendwelchen menschlichen Philosophien und Ideologien, egal ob die stoisch oder epikureisch oder grün oder esoterisch oder sonst was sind, oder du kehrst um zu dem lebendigen Gott und zu seinem Sohn Jesus Christus. Du bekennst ihm deine Sünden und vertraust ihm mit deinem ganzen Leben. Du kehrst um zu dem Jesus Christus, der für Sünder gestorben ist, aber der vor allem, das zeigt uns Paulus hier, wieder auferstanden ist. Und dann wirst du nach deinem Tod ebenfalls auferstehen, so wie er auferstanden ist. Und dieser Aufruf zur Umkehr, der gilt für dich ganz persönlich. Und der gilt, wenn du die Botschaft weitergibst. Es muss jedem Menschen klar sein, es gibt nur zwei Reaktionen. Ablehnung oder Umkehr. Und die Ablehnung kann verschiedene Formen annehmen. Ja, die einen haben hier gespottet, Vers 32. Die anderen sagen, wir wollen mehr darüber hören. Ja, die erste Gruppe ist ziemlich deutlich verloren. Die zweite Gruppe ist zumindest auf einem guten Weg. Aber Gottes Wort macht auch klar, einfach interessiert zu sein, das reicht nicht. Es geht darum, dass du ganze Sache mit Jesus machst. Und wir haben Beispiele von Menschen, die ganze Sache mit Jesus gemacht haben. Vers 34, letzter Vers von unserem Abschnitt. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Ja, diese Menschen, die haben verstanden, was dieser Paulus bringt. Das ist nicht einfach eine weitere philosophische Strömung oder Meinung. Es ist die Wahrheit. Wenn du heute nach Athen fährst, vielleicht in den Urlaub, dann wirst du dort keine Stoiker und auch keine Epikureer mehr treffen. Dafür gibt es in Athen heute zwischen 300 und 400 christliche Kirchen. Keine Frage, vieles an der Theologie dieser Kirchen ist sehr problematisch. Und ein großer Teil der Bevölkerung von Athen hat heute auch im Alltag nichts mehr mit der Kirche zu tun. Ja, wie so viele Menschen bei uns im Westen haben sich auch viele Griechen andere Weltanschauungen gesucht. Und trotzdem glaube ich, dass diese vielen Kirchen in Athen 2000 Jahre nach der Predigt von Paulus ein Zeugnis dafür sind, welch durchschlagende Kraft die Botschaft von Jesus hat. Während die griechischen Philosophien längst alle untergegangen sind, ist das Christentum immer noch da. Der Graben der Skepsis gegenüber Jesus, der ist tief. Mindestens so tief, wie er damals in Athen war. Aber eine Sache dürfen wir wissen. Die Ideologien dieser Welt, die kommen und gehen. Die Wahrheit von Jesus, die bleibt. Amen.